Benedikt der 16. besucht nächste Woche Großbritannien. Das ist wieder mal eine der heikleren Papstreisen. Wir werfen in diesem Kreuzfeuer einen Blick voraus. Was heute anders ist als sonst. 28. Mai bis 2. Juni 1982. Papst Johannes Paul II. Besucht Großbritannien. Er wird von Königin Elisabeth II., die nominell Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, im Buckingham-Palast von London empfangen. Das ist eine wichtige Wegmarke im Verhältnis von Katholiken und Anglikanern. Seit der Kirchenspaltung vor 450 Jahren hat noch kein römischer Papst seinen Fuß auf britischen Boden gesetzt. Was ist anders, wenn jetzt Benedikt nach London kommt? Frage an Mark Langham, früher Priester an der katholischen Westminster Cathedral, heute Mitglied im päpstlichen Einheitsrat. Langham ist ein führender Kopf im Dialog Katholiken-Anglikaner.
Zunächst mal ist es ein Staatsbesuch. Schon darin unterscheidet es sich vom Papstbesuch aus dem Jahr 1982, der als pastorale Visite für die Katholiken von England und Wales deklariert war. Dass es nun ein Staatsbesuch wird, entspricht einer Bitte der Queen und der britischen Regierung. Für die Ökumene bedeutet das, hier kommt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, um der britischen Gesellschaft aufzuzeigen, welchen Beitrag seine Kirche zu ihr leisten kann. Außerdem wird der Heilige Vater den Erzbischof von Canterbury gleich mehrmals treffen. Und es wird sowohl privat als auch öffentlich die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Erklärung geben, wie die katholische und anglikanische Kirche weiter verfahren wollen, auf ihrem Weg zur sichtbaren Einheit, die immer ihr Ziel bleibt.
Another happy 1982 hatte Johannes Paul II. Den anglikanischen Primas von Canterbury in dessen Kathedrale in Canterbury aufgesucht. Diesmal treffen sich Benedikt und der heutige Primas Rowan Williams zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey.
Westminster Abbey ist nicht nur die wichtigste Kirche, sondern befindet sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Regierung. Gegründet wurde sie vom Heiligen Edward im Herzen seines Regierungssitzes und gleich neben dem Parlament. Hier sieht man also die Verbindung von Staat und Kirche greifbar vor sich. Und dass der Papst und der Erzbischof gerade hier zusammen beten, ist ein großes Symbol für die Rolle des Glaubens im Herzen unserer Nation. At the heart of our nation.
I think the meeting at Westminster Abbey with the Archbishop of Canterbury will be very powerful.
Ich glaube, die Begegnung mit dem Erzbischof von Canterbury in der anglikanischen Westminster Abbey wird sehr kraftvoll sein. Wie 1982 werden Papst und Erzbischof zusammen beten, Seite an Seite, vor dem Schrein eines Mannes, der beiden Gemeinschaften als Heiliger gilt. Das wird ein mächtiges Bild für die gemeinsamen Traditionen und die gemeinsamen Qualitäten beider Glaubensrichtungen sein. Diese Begegnung wird auch das Thema der ganzen Papstreise religiös unterfüttern, nämlich, dass der Glaube etwas zur heutigen Gesellschaft beizutragen hat. Der Moment in der Westminster Abbey bedeutet, wir leisten diesen Beitrag gemeinsam, Anglikaner, Katholiken und Mitglieder anderer Traditionen. Da wird also an starke ökumenische Seiten gerührt.
So very strong ecumenical themes coming across.
Zweitens, Hintergrund Katholiken und Anglikaner. Seit dem 16. Jahrhundert lehnt die anglikanische Weltgemeinschaft den Primat des Papstes ab. 1534 war das entscheidende Jahr. Da brach König Heinrich VIII. Mit Rom, weil der Papst sich weigerte, die Ehe des Königs zu annullieren. Heinrich setzte sich selbst als Oberhaupt der neuen Staatskirche ein. Konservative Teile der anglikanischen Kirche befürworten heute eine Anerkennung des Papstes als Schritt zur Einheit der beiden Kirchen. Doch die anglikanische Gemeinschaft ist heute tief in sich gespalten. Im 19. Jahrhundert löste eine Gruppe anglikanischer Geistlicher an der Uni Oxford eine Rückbesinnung aus auf katholische Elemente. Seitdem gibt es de facto zwei anglikanische Kirchen, die nur noch mühsam oder gar nicht zusammenhalten. Die eher traditionell konservative High Church und die eher liberal-protestantisch geprägte Low Church. Die zwei Seelen in der anglikanischen Brust führen zu immer neuen Konflikten und Zerreißproben über Themen wie Frauenordination, weibliche Bischöfe, homosexuelle Bischöfe und so weiter. Und das belastet natürlich auch den anglikanisch-katholischen Dialog.
Ja, das ist gewissermaßen eine schwierige Zeit für ökumenische Beziehungen zwischen römischen Katholiken und anglikanischen Gemeinschaften. Papst Benedikt und der Erzbischof haben schon früher darüber gesprochen und das werden sie auch jetzt bei ihren Begegnungen in London tun. Gleichzeitig stellt sich bei ihren Begegnungen immer mehr heraus, dass sie sich auch persönlich als Freunde mit einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Glauben viel zu sagen haben. Und das ist sehr wichtig, um den Dialog wirklich voranzubringen. Übrigens läutet die Begegnung von Lambeth Palace auch eine neue Phase für die katholisch-anglikanische Dialogkommission ein. Sie wird ab dem nächsten Frühjahr diesen Dialogprozess zwischen beiden Gemeinschaften weiterschreiben.
Auch die katholische Seite hat für Stolpersteine und Irritationen auf der anderen Seite gesorgt. Vor allem seit Papst Benedikt letzten Herbst ein Angebot an Anglikaner machte, die in die katholische Kirche überwechseln wollen. Für sie werden eigene Strukturen geschaffen, in denen sie wichtige Teile ihrer Tradition bewahren können. Ein Spaltpilz aus Rom für die anglikanische Weltkirche. Aber während der Papstreise soll das Thema den Frieden nicht stören.
Ich glaube, man wird die längere Perspektive wählen und Fragen der grundlegenden Beziehungen behandeln. Wie können wir gemeinsam Zeugnis geben, zusammenarbeiten, in der Mission gemeinsam Frucht bringen? Das wird eher das Thema sein als irgendwelche großen Deklarationen oder Initiativen.
Drittens, Hintergrund, die Seligsprechung von Kardinal Newman.
John Henry Newman.
Paradoxerweise könnte man sagen, dass bei dieser Papstreise gar nicht Benedikt im Mittelpunkt steht, sondern ein Kardinal. John Henry Newman, der große Theologe und Denker des 19. Jahrhunderts, wird vom Papst selig gesprochen. Die Personalie ist brisant, Anne Preckel.
Newman wird 1801 in London geboren. Groß wird er in einem durchschnittlichen anglikanischen Milieu. Mit 15 hat er eine Art Bekehrung, als er das Buch eines Calvinisten liest. Er findet für sich zum Glauben an einen persönlichen Gott. Bald darauf legt er das Zölibatsgelübde ab und schwört sich, die Wahrheit über Gott zu suchen. Und wenn das auch sein ganzes Leben dauern sollte. Newman geht vor allem von seinem Gewissen aus, das er an der Bibel formt. Religion als bloßes Gefühl ist für ihn nur Traum und Blendwerk. Mit 16 beginnt er in Oxford sein Theologiestudium, mit 19 ist er fertig und kurz darauf macht man ihn schon zum Professor. 1824 lässt er sich in der anglikanischen Kirche zum Diakon weihen, später wird er Priester an der berühmten Universitätspfarrei St. Mary's. Newman ist ein engagierter Studentenseelsorger und Autor. Mehr als 20.000 Briefe, die von ihm erhalten sind, zeugen davon. Herz spricht zum Herzen, wird seine Methode, später sein Wahlspruch als Kardinal. Es ist übrigens auch Motto der Papstreise. Sommer 1828. Newman beginnt die Kirchenväter systematisch zu lesen. Für ihn ein Durchbruch. Die Väter haben mich katholisch gemacht, notiert er später. Zusammen mit Freunden ruft er 1833 die Oxford-Bewegung ins Leben. Ihr Anliegen, zurück zu den Wurzeln aus der Zeit der alten Kirche, und zwar durch eine zweite Reformation, die übermäßige Neuerung in der Church of England wieder revidiert. Und nein zu Rom, nein zum sogenannten Papalismus. Hier ist Newman damals ganz Kind seiner Zeit. Er hält die Anglikaner für eine Via Media, einen Mittelweg, zwischen Reformatoren, die zu weit gingen, und Katholiken, die den Glauben der alten Kirche entstellt haben. Doch trotz seiner antirömischen Polemik gilt Newman vielen Mitanglikanern als katholisch infiziert. 1841 verurteilen die anglikanischen Bischöfe Englands ein von ihm erstelltes Flugblatt. Daraufhin zieht er sich für mehrere Jahre zu Gebet und Studium in ein Dorf bei Oxford zurück, um Klarheit über seinen Weg zu bekommen. 1845 macht Newman nach langem Ringen den Schritt zum bisher verhassten Gegner, zur katholischen Kirche. Es ist eine der bekanntesten Konversionen in der Geschichte des Christentums. Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein. Er ist 44, als er wie ein zweiter Augustinus Verwandte und Freunde, Beruf und Arbeitsplatz, Ehre und Karriere hinter sich lässt. Auch in der katholischen Kirche erwarten ihn noch viele Prüfungen, doch 1890 stirbt er als Kardinal. Seine Lehre von der Würde des Gewissens beeinflusst stark das Zweite Vatikanische Konzil.
Kardinal Newman ist eine komplexe Figur. Er hat in seinem Leben auf der Suche nach der Wahrheit eine Art Reise gemacht. Sie führte ihn vom Dasein eines sehr prominenten anglikanischen Theologen und Geistlichen zum Leben als Katholik und als Kardinal. Schon diese Reise in sich schafft eine Verbindung, ein Band zwischen den beiden. Aber es ist auch klar, dass er als Konvertit einige harte Äußerungen über die Kirche von England getan hat. Gleichzeitig muss man ihn aber auch als Brücke zwischen den beiden Gemeinschaften begreifen. In seiner Autobiografie, der Apologia pro Vita Sua, zeigt er sich deutlich, was er alles der Kirche von England verdankt. Sie hatte ihm den Glauben gegeben und hatte ihn darin geformt. Dieses Buch platzt nur so von Hinweisen auf anglikanische Theologen, Kirchenleute, Gelehrte, denen er viel verdankte. Am Ende dieses Buches sagt er auch, die Haltung der katholischen Kirche zur anglikanischen sollte in Großbritannien eine positive sein. Sie sollten verstehen, dass sie gemeinsam eine Rolle zu spielen hätten. In seiner Person gibt es da also eine sehr starke ökumenische Verbindung.
So personally, there is a strong ecumenical link.
Langham erinnert an eine Bemerkung des anglikanischen Primas Rowan Williams. Danach gehört Newman nicht nur den Katholiken, sondern der ganzen intellektuellen und religiösen Gemeinschaft Großbritanniens. In kaum einer anderen Figur seit dem heiligen Augustinus wird die Zusammengehörigkeit von Vernunft und Glauben, die dem Papst sehr am Herzen liegt, so deutlich wie an diesem Engländer aus dem 19. Jahrhundert.
In more general terms, of course, John Henry Newman as an Anglican.
Allgemeiner gesprochen kann man auch sagen, Newman hat als Anglikaner den katholischen Flügel seiner Kirche gestärkt, der die anglikanische Kirche, wie wir sie heute kennen, stark mitgeformt hat. Diese katholischen Elemente, die aus der alten Kirche kommen, haben ihre Parallelen bei uns. Und beim Dialog der letzten Jahrzehnte haben wir viele dieser Ähnlichkeiten, diese Echos, wieder neu entdeckt. John Henry Newman und seine Gefährten haben diese Elemente im Inneren der anglikanischen Kirche gestärkt und dadurch erst den ökumenischen Dialog der letzten Jahrzehnte möglich gemacht.
Viertens, Proteste und Erwartung. Eine der heikleren Papstreisen mit Sicherheit, auch weil auf den Straßen Londons mit Protesten gegen Benedikt zu rechnen ist. Eigentlich hatte die katholische Kirche in Großbritannien sich in den letzten Jahren hohes Ansehen erkämpft. Eines von vielen Signalen dafür war Tony Blairs Übertritt zur katholischen Kirche, sobald er nicht mehr der Prime Minister war. Aber die Missbrauchsskandale in der Kirche und ein aufkommender kämpferischer Atheismus haben die Stimmung verkompliziert. Es gibt wohl keinen Gott, stand auf Bussen, die durch die britische Hauptstadt rollten. Und der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking hat pünktlich vor dem Papstbesuch wissen lassen, das Universum sei aus seiner Sicht ganz ohne Gott entstanden. Was wird Benedikts Kommen da erreichen können?
Ich glaube, es wird dazu verhelfen, dass den Christen ihre gemeinsamen Traditionen wieder bewusst werden und die gemeinsamen Aufgaben, vor denen sie sich sehen. Auch die normalen Gläubigen werden sich wohl neu bewusst werden, wie wichtig die Zusammenarbeit ist und dass man Differenzen auch mal beiseite schieben darf, um gemeinsam das Evangelium in der Gesellschaft zu verkünden. Der Papst will der britischen Gesellschaft die Rolle von Religion generell, nicht nur des Katholizismus, vor Augen führen. Religion trägt zum Staat bei und zum Wohlergehen seiner Bürger. Eine solche Botschaft dürfte bei Angehörigen aller Traditionen ein Echo finden.
Christen aller britischen Inseln, vereinigt euch, oder so ähnlich.
Andere Christen sagen mir, und das ist bemerkenswert, dass der Papst eine einzigartige Position und Rolle hat, um die Christen zusammenzubringen. Das ist etwas, was wirklich kein anderer kann. Der Papstbesuch ist also eine Gelegenheit, auch für die anderen christlichen Traditionen zusammenzukommen und die gemeinsame Aufgabe der Glaubensverkündigung anzuerkennen.
Die Papstreise nach Großbritannien. Sie soll das Christentum in einer zutiefst säkularisierten Gesellschaft wieder in die Offensive bringen. Kämpferisch wie John Henry Newman sollen die Kirchen wieder werden. Ob's gelingt, wir halten Sie auf dem Laufenden mit Berichten vom Papstbesuch ab dem kommenden Donnerstag. Das war unser Kreuzfeuer-Magazin zur Papstreise nach Großbritannien. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.